Podcast für Eltern und andere Erwachsene.
Hallo und herzlich willkommen zur nun schon 10. Ausgabe von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin
und Gerald.
Heute wollen wir über einen nicht unbekannten Film reden, aber wir haben mal wieder einen besonderen Anlass. Durch Summerween ist ja vielleicht euch schon aufgefallen, dass wir gerne seltsame Tage feiern. Und diesmal feiern wir den Shark Day oder eigentlich die Shark Week, aber wir machen immer einen Tag, ne?
Genau. Ich wurde übrigens letztens gefragt, was das ist und vielleicht nur zur Aufklärung. Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, aber das ist schon lange vom Discovery Channel unterstützt, ein Tag, und zwar der Shark Awareness Day. Da ging es darum, dass wahnsinnig viele Haie auch vor dem Aussterben bedroht waren oder sind. Und man hat versucht, darauf hinzuweisen durch Dokumentationen im Fernsehen und so weiter. Das hat sich nachher ausgeweitet auf eine ganze Woche. Ich sag mal so, das hatte vor ein paar Jahren auch eine etwas schlechtere Zeit, weil dann fing man an, so ein bisschen so Quatschreportagen über Haie zu bringen. Aber jetzt ist man wieder zurück, dass man versucht, vor allem auf den Naturschutzaspekt von Haien zu gehen. Und darauf ausgehend, dass es aber mal so eine Quatschphase hatte, hat das jetzt auch viele Anhänger, nämlich Leute, die quatschige Haifilme gucken, weiß ich nicht, Melonenhaie schnitzen, vielleicht ihre Wohnung dekorieren mit Haisachen, weiß man einfach nicht.
Kerstin hat wieder mal wahnsinnig weit ausgeholt, ohne den Filmtitel zu nennen.
Korrekt.
Wir gucken nämlich heute, oder haben geguckt, Findet Nemo.
Passend, weil dort Haie vorkommen. Also man hätte sich ja jetzt vielleicht denken können, gut, wir hätten jetzt auch, wie heißt das andere, kleine Haie, große Fische.
Oder andersrum, große Haie, kleine große Fische. Andersrum, kleine Haie, große Fische. Ich glaube so rum, ja. Shark Tale halt.
Ja, den mögen wir aber nicht so gerne, nee. Deswegen haben wir Findet Nemo genommen.
Also wir gucken ja immer, weil wir keine Kinder selber haben und auch wenige Freunde haben, die Kinder haben, gucken wir mit Freunden immer irgendwelche Quatsch-High-Horror-Filme. Das ist ja aber doof mit Kindern. Und dann habe ich echt lange gesucht und das Beste, was ich gefunden habe, ist Findet Nemo. Und ich weiß, die Haie kommen gefühlt 2 Minuten vor, aber nehmen wir jetzt dann mal.
Ja, vor allem, weil uns aufgefallen ist, klar, Findet Nemo ist ein Film, den man tatsächlich einfach empfehlen kann. Also ich glaube, das ist der häufig geguckste Pixar-Film in meiner Familie. Ich musste auch sofort am Anfang meiner Schwester noch eine WhatsApp schreiben mit einem, er hat's Bo angefasst, und sie hat mir direkt 5 Sprüche zurückgeschrieben. So häufig wurde der dann doch damals geguckt bei uns. Ist immer noch ein guter Film, den man empfehlen kann, finde ich.
Ja, finde ich auch, muss ich sagen.
Ja, sonst hätten wir ihn ja auch nicht hier, ne?
Ich habe den nicht so häufig gesehen. Ich weiß, dass ich den tatsächlich im Kino gesehen habe und den sogar als ekliger 16-Jähriger ganz cool fand. Das muss man ja erstmal schaffen.
Ja, das war auch einer der wenigen Filme, die halt meine Schwester und ich, obwohl ich sehr viel älter war, damals wahrscheinlich auch 16, so wie du.
Du bist auch jetzt noch älter.
Und sie 4,5 Jahre jünger, und wir fanden den gleich gut. Aus unterschiedlichen Gründen vermutlich, aber gleich gut. Deswegen haben wir ihn sehr häufig geguckt.
Das sind immer gute Filme. Also ich habe das Gefühl, dass Pixar das gut kann.
Ja.
Ich kannte auch mal jemanden, der hat mit ihren kleinen Schwestern immer Monster AG, glaube ich, geguckt.
Und die konnten den zum Schluss auch
quasi mitsprechen.
Ja. Monster AG ist auch ein super Film, was das angeht. Also fast Teenager oder Teenager und alles davor. Das ist wirklich ein guter Film auch.
Und ich habe das Gefühl, dann könntest du doch heute mal die Zusammenfassung machen, oder?
Jetzt habe ich aber schon so viel geredet, da dachte ich, wir hören mal deine Stimmung. Aber ich musste auf jeden Fall nichts großartig mitschreiben bei der Zusammenfassung,
weil ich das schon kannte. Ich habe schon irgendwann, als wir den Film geguckt haben, gemerkt, dass ich mich heute, glaube ich, relativ entspannt zurücklehnen kann und wir mal wahrscheinlich mehr deiner Stimme lauschen.
Wieso, weil ich so viel schon kannte?
Ich glaube, weil du auch, ja, allein durch die Geschichte bist du, glaube ich, begeisterter von dem Film noch als ich. Und du kannst, glaube ich, mehr erzählen. Du konntest jetzt mehr noch auf Details achten. Ich habe ihn wirklich, glaube ich, 2-mal vorher gesehen, also.
Ja, ich habe auf jeden Fall gedacht so, ja, ich muss nichts mitschreiben, und immer wenn du irgendwas gesagt hast, habe ich gesagt so, ach so, ja, nee, das und das und das passiert ja als nächstes, kein Problem.
Ich kann auch die Zusammenfassung, es passiert ja nicht so viel.
Mach das doch mal.
Also wir sehen am Anfang ein junges Clownfischpärchen, die gerade in ihre neue Anemone einziehen, und die haben einen Haufen Eier unten drunter, aber dann, weil wir Disney haben, kann es keine 2 glücklichen Eltern geben, dann greift ein, ich weiß gar nicht, irgend so ein Seehecht oder so an. Und die Mutter und fast alle der Eier bis auf 1 werden gefressen. Dann sieht man quasi einen Umschnitt, wie der Vaterfisch Marlin mit seinem Sohn Nemo, der eine leicht zurückgebliebene Flosse hat, zum ersten Schultag bringt und der sehr, sehr vorsichtig ist, weil der natürlich durch dieses traumatische Ereignis ein dolles Helikoptern-Elternteil geworden ist und kommt dann dazu, dass als Nemo neue Freunde findet und die quasi sowas wie eine Mutprobe machen, zu einem Boot schwimmen, er dann von einem Taucher gefangen wird, der ihn dann in seine Zahnarztpraxis in ein Aquarium bringt und Marlin aufbricht, um seinen Sohn zu finden. Obwohl er sich ja eigentlich nichts traut und sehr vorsichtig ist, unterwegs lernt er die Doktorfisch, ist es ein Doktorfisch? Ja, ne? Die Doktorfischdame Dori kennen, die sehr vergesslich ist, aber die mit ihm zusammen durch allerlei Abenteuer, Haie, ein Quallenriff, die Tiefsee, einen Walmagen oder zumindest einen Walmund, ihn bis nach Sydney verfolgen, wo eben Nemo in einem Aquarium ist. Nemo währenddessen die anderen Aquariumsfische kennenlernt, die auch schon mehrfach Ausbruchsversuche gemacht haben und die quasi auch den lamesten Heist der Welt planen, weil der hat ja exakt einen Schritt. Also das wäre schon jetzt mein Wermutstropfen. Ich finde den Heist super, super schlecht. Ja, und zum Schluss kommt es dann halt so weit, dass die beiden oder die drei wieder vereint werden. Das war grob die Handlung. Aber dazwischendrin passiert wirklich noch sehr viel. Ich muss echt sagen, ich hätte den Film jetzt bei weitem nicht so gut in Erinnerung gehabt.
Nicht? Hattest du, als du damals rausgegangen bist, nicht das Gefühl, dass du sehr unterhalten wurdest?
Doch, aber wie gesagt, ich war 16 und ich habe mir, glaube ich, ich habe gemerkt, dass mich die Möwen, woran ich mich erinnert habe, war, dass die Möwen mich doll nerven und dass die Schildkröten mich doll nerven. Das ist auch immer noch so. Was soll ich da sagen?
Und dann, es kamen die Möwen, du warst instant genervt. Ich habe gesagt, die kommen nur zweimal vor. Und ich glaube, du hast mir das nicht geglaubt in dem Moment. Doch, sie kommen tatsächlich einfach nur zweimal vor. Ja, aber das ist
schon zweimal zu viel.
meins.
Ich finde die jetzt auch nicht mehr so schlimm. Ich glaube, mein 16-jähriges Ich fand die Möwen ätzender, als ich die jetzt finde. Und ich habe den irgendwann nochmal, als ich mir diese DVD-Box geholt habe, habe ich den nochmal geguckt. Aber das ist jetzt ja auch schon wieder ein paar Jahre her.
Ich glaube, das Problem der Möwen ist das gleiche Problem wie das der Minions. Die wurden damals ziemlich durchgenudelt in der Zeit, wo der beworben wurde, der Film. Und es haben danach das auch alle aufgegriffen und immer als Gag benutzt. Genauso wie dieses Banana, oder was sagen die Minions immer?
Ja.
Und die kommen ja auch im ersten Film kaum vor von wie heißt der Film denn nochmal?
Ich einfach unverbesserlich.
Genau. Die Möwen kommen auch kaum vor, aber die wurden halt am meisten benutzt und immer weitergetragen. Und deswegen findet man die, glaube ich, so nervig.
Nee, ich glaube, ich mag solche Art Charaktere aber auch einfach sowieso nie. Das finde ich immer. So ganz low-hanging comedy fruit. Also, ich finde die wirklich genau wie die Minions.
Ich finde ja, die tiefhängenden Früchte sind am einfachsten zu verdauen. Deswegen bin ich auch vollkommen zufrieden mit. Und die sind auch schon so süß. Man muss nicht drüber nachdenken. Ich gehe da voll drin auf.
Ja, also.
Also gut, die Minions sind jetzt mir auch zu viel, aber die Mainz-Möwen, die finde ich gut.
Ich muss sagen, ich hätte auch irgendwie gedacht, dass der Film länger ist, aber der ist ja nur knackige 97 Minuten lang. Voll gut. Ich weiß nicht, warum ich das dachte. Ich habe den jetzt auch nicht in schlechter Erinnerung gehabt, aber ich habe so gedacht, ja, finde den habe ich gesehen, muss ich nicht nochmal gucken. Jetzt werde ich ehrlich gesagt eher dazu bereit, den nochmal wieder zu gucken, weil der mir doch tatsächlich gefallen hat, weil der viele gute Themen hat, die mir, glaube ich, einfach auch noch nie vorher so aufgefallen sind, weil dann achtet man ja doch nicht so drauf. Aber allein schon, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie viele Fische in dem Film tatsächlich mehr oder weniger eine Behinderung haben.
Ja.
Das ist ja schon toll, das sieht man ja nie.
Das ist auch eins der Motive, die mir wirklich nicht aufgefallen ist vorher und die mir jetzt im Nachhinein super auffallen. Aber wie gesagt, ich kann nur sagen, ich fand den damals so gut. Wir haben den so häufig geguckt. Wir haben teilweise auch manchmal nur diese Anfangsszene geguckt, wo der in die Schule geht und die Charaktere sind uns. Zum Thema nämlich Low-Hanging Comedy Fruit. Ich meine, wir haben uns ja eh schon vom Inhaltsteil verabschiedet. Gehen wir doch mal rein in den Film.
Wir haben den Inhaltsteil durchgemacht.
Also. Genau. Da ist es natürlich einfach so, dass die verschiedenen Fischarten häufig einfach durch verschiedene Dialekte gesprochen werden. Und was ich normalerweise immer ein bisschen nervig finde im Film, finde ich in diesem Film tatsächlich sehr charmant umgesetzt und es funktioniert total gut.
Hast du den Film mal auf Englisch gesehen? Weil ich weiß, dass ich ihn einmal auf Englisch geguckt habe und ich erinnere mich nicht mehr, was sie anders gemacht haben.
Ich hab ihn nicht auf Englisch gesehen.
Ja, das habe ich mir gedacht, kann dass natürlich du ihn immer sein, auf Deutsch geguckt
dass
hast.
Dass sie dann da auch irisch, schottisch oder sowas Die Schildkröten werden doch garantiert australisch gesprochen.
Ja, die haben garantiert so einen Surfer-Akzent. Hier haben wir einfach so einen amerikanischen Akzent, sagen, so ein bisschen genau. Generischen amerikanischen.
Die sagen auch immer Dude, die sagen bestimmt im Original einfach Mate.
Nee, ich glaube nicht, dass die einen australischen Akzent haben. Ich glaube, die haben einfach so ein Dude, ist ja ziemliches Surfer-Ding.
Ja. Ja, aber auf jeden Fall haben das hier tatsächlich verschiedene Dialekte und zwar auch über, wir haben nicht die ganz nervigen deutschen Dialekte, die sonst immer benutzt werden dabei. Wir haben also, sorry schon mal, falls sich HörerInnen auf die Füße getreten fühlen sollten, wir haben halt nicht dieses Schwäbische oder Sächsische oder sowas, sondern wir haben einfach tatsächlich jemanden aus der Schweiz, Bayern und dann aber auch so Sachen wie Jugendsprache und so weiter und das funktioniert dann tatsächlich ganz gut, finde ich.
Ich muss ja sagen, ich hasse das normalerweise auch richtig doll, wenn die dadurch, aber ich finde es funktioniert, weil das außer der Anfangsszene gar nicht viel passiert.
Ja, es passiert noch so ein paar Mal bei den, wenn sich zum Beispiel irgendwann ist halt Marlin unterwegs und Dori erzählt irgendwann, dass Marlin ja jetzt schon alle möglichen Abenteuer erlebt hat und weil die Fische das so spannend finden, denen Dori das erzählt, erzählen die das dann wieder Leuten weiter und so weiter und dann geht das quasi als Gerücht durchs ganze Meer und dann haben wir verschiedene Tierarten, die das auch von A nach B weitertragen und da ist es tatsächlich auch so, dass häufig nochmal Dialekte vorkommen.
Aber das sind zwei Sätze und da fällt es einem
wirklich gar nicht so auf. Das funktioniert aber tatsächlich. Ja. Es funktioniert gut. Es ist auch nicht fies. Ich fand es allerhöchstens ein bisschen, so im Nachhinein ein bisschen cringe bei den Haien natürlich. Es tut mir leid, bei dir hat sich jetzt gerade alles zusammengezogen, als ich das Wort
ich cringe gesagt habe. Ich musste gerade ehrlich gesagt denken, lol, du hast cringe gesagt. Mir macht es gerade nur schlimmer.
Fand ich bei den Haien, weil die werden von Erkan und Stefan gespielt.
Ja, da wäre ich auch noch drauf zu sprechen gekommen.
Okay, das machen wir dann einfach mal anders.
Nee, können wir jetzt machen.
Ja, Erkan und Stefan.
Das ist ja gut gealtert.
Erkan und Stefan an sich als Phänomen sind halt auch so wahnsinnig schlecht gealtert, weil ich habe ja erst gefühlt vor 5 Jahren herausgefunden, dass Erkan und Stefan beide keinen Migrationshintergrund haben. Das sind einfach weiße Schauspieler.
Ich glaube, der eine hat Sohn von einem GI? Aber also, sind wir ehrlich, das sind zwei bayerische Comedians.
Ja.
Also sind Bayern. Selbst wenn der eine einen amerikanischen Vater hat, sind die beide im tiefsten Bayern aufgewachsen.
Aber der spielt doch Erkan, der spielt doch jemand mit einem türkischen Migrationshintergrund.
Ja.
Ja.
Der heißt Florian, glaube ich nicht. Florian Simbeck.
So, Florian Simbeck.
Das der andere heißt nämlich irgendwie, ich glaube, der heißt irgendwie tatsächlich John irgendwas?
Naja, gut. Ach so, der andere hat sogar den Migrationshintergrund, der noch weißer Stefan. Ist. Stefan, okay.
Mag sein, dass ich es gerade durcheinander werfe.
Okay. Aber der Stefan, das finde ich ja okayisch, weil der ist ja so ein Charakter, keine Ahnung, der weiße Freund von jemandem mit Migrationshintergrund, der aber auch gerne einen Jugendslang hätte, der ein bisschen POC klingt, ja, und ein bisschen halt nach Migrationshintergrund, weißt du, der Eminem, ja. Das finde ich ja okay, das ist ja schwer,
das sind halt
schwierig.
So 2003 komische Assis, die glaube ich auch so ein bisschen aus der im Pfahlwasser von Kaya Jana mit groß geworden sind.
Mm.
Und ja, ist einfach Comedy an sich nicht mit einer. Das Gute ist, in der Synchro ist es halt nicht offensive, es ist halt einfach nur nervig, weil die jetzt so, niemand kennt mehr Erkan und Stefan, wenn das jetzt Kindern zeigt, sie wissen ja nicht, wer Erkan und Stefan ist. Und jetzt sind das halt so ein bisschen, haben die so einen Assi-Hip-Hop-Slang, aber der ist jetzt nicht super wahnsinnig störend. Ich glaube, der nervt dann alle, die noch sich an Erkan und Stefan erinnern, mehr als jeden anderen.
Genau. Und es ist auch vor allem deswegen nicht offensive, weil das auch im Design der Haie nicht aufgegriffen wird, was ja durchaus manchmal getan wird, dass das im Design dann sich nochmal widerspiegelt.
Ich habe auch dann kurz geguckt, wer die im Original gesprochen hat. Ich habe den einen, ehrlich gesagt, wieder vergessen, aber den anderen, Eric Bana, so ein australischer Schauspieler auch.
Weiß ich nicht.
Der hat den ersten Hulk gespielt in dem Film, bevor das...
natürlich. Der
Ang Lee Hulk. Ja, du kennst den auch. Das ist so ein Schönling. Du kennst Eric Bana. Den Chopper, so im australischen Gangsterfilm hat er auch noch mitgespielt, aber ich weiß echt nicht mehr, wo Eric Bana sonst noch viel mitgespielt hat, wirklich nicht.
Das heißt, es war auch gar nicht darauf ausgelegt, dass das so ein Comedy-Bro-Duo ist, vermutlich. Ja, das ist auch okay. Ich habe dann gesehen, der Bruce wurde
der dritte Hai, es gibt drei Haie.
Ja, also. Wurde von einem australischen Komiker gespielt, gesprochen, der vor allem für seine Drag Queen Rolle bekannt ist, was ich ein bisschen lustig fand tatsächlich.
Australien und seine Drag Queens, ne? Hier auch wegen dem Film Priscilla.
Ach so, ja,
also
genau.
Ein,
wo ja, aber drei da, Drag Queens durch der die ist Wüste da nicht fahren. Dabei.
Also nein, das, weiß ich.
Genau, richtig. Man kennt die Persona, aber also wenn ihr mal googeln wollt, ehrlich gesagt dachte ich immer, das ist eine Frau. Ich habe heute erst rausgefunden, dass es eine Drag Queen ist. Aber ich habe ihn auch noch nicht sprechen gehört, muss ich aber dazu sagen.
Wo wir dann gerade bei outdated Synchro-Referenzen ist und weswegen ich auch bitte dafür plädiere, sowas nicht zu machen, der Lehrerrochen wird von Jean Pütz gesprochen. Das versteht ja auch keiner mehr.
Ja,
ich bezweifle, dass 2003 Kinder das verstanden haben.
Und Marlin wird ja von Christian Tramitz gesprochen, was aber okay ist, auch wenn das mittlerweile outdated ist oder dass jemand ist, den man nicht mehr nehmen würde, der ist ja aber Schauspieler. Der ist ja einfach ein guter Schauspieler und auch ein guter Synchronsprecher.
Ich hätte dasselbe auch zu Anke Engelke, die Dori spricht, gesagt.
Genau.
Das ist halt auch eine Schauspielerin.
Ja.
Die machen ja einen guten Job.
Ja.
Und die spielen ja, das ist halt so das Problem. Erkan und Stefan, das sind ja eben nicht Florian Simbeck und John irgendwas, die Haie synchronisieren. Es sind Erkan und Stefan, die diese Haie synchronisieren. Das heißt, die sprechen ja auch nicht, wie diese Schauspieler normalerweise spielen würden. Die sprechen die Haie wie Erkan und Stefan. Das ist ja schon eine Ebene, die dumm ist. Das ärgert mich richtig.
Das ist auch insgesamt irgendwie schwierig.
Nur schlimmer ist der Adam Sandler-Film Waterboy, wo Adam Sandler synchronisiert wird von Super Richie. Also nicht von, wie heißt er, Matze Knob oder so.
Ja.
Nicht Matze Knob spricht den, sondern Matze Knob als Super Richie synchronisiert Adam Sandler. So, was soll sowas?
Und Matze Knob würde das ja wahrscheinlich gut hinbekommen, normalerweise.
Bestimmt aber okay dann, zumindest,
das war halt einfach, das ist einfach ja immer noch die Sache, brauchen die große Namen. Ich weiß nicht, ob Pixar das heute noch braucht, weil vermutlich Pixar einfach, egal welchen Film es rauswirft, es braucht wahrscheinlich keine, wie nennt man das denn, Leitkuh? Das ist falsch, oder? Also es braucht auf jeden Fall keinen Namen mehr, der auf dem Plakat steht, damit Leute sich Pixar-Filme angucken.
Aber das ist ja sowieso mein Ding. Ich meine, ich verstehe ja sowas wie Anke Engelke, da sind bestimmt dann ein paar Eltern eher dazu bedient. Ach, Anke Engelke, die kenne ich, da bin ich eher bereit, mit meinem Kind reinzugehen. Christian Tramitz kennt man auch. Mhm. Aber es hat sich doch nicht auch nur ein einziger Mensch das Kinoticket gekauft, weil Erkan und Stefan zwei Haie sprechen. Das ist sowas, was ich immer nicht verstehe. Das ist doch allen egal.
Vor allem Erkan und Stefan, hatten die denn, vielleicht halten wir uns einfach zu lange an diesem...
Tut mir so leid, ich musste einmal mit jemandem, der großer Fan war, wirklich auf den Erkan und Stefan Film gucken. Seitdem bin ich immer noch sauer und das ist 20 Jahre her.
Es ist einfach, sind die nicht auch einfach nur so ein Abklatsch von diesem einen Ballermann-Film? Ich habe immer das Gefühl gehabt, die sind so ein, das einfach nur nach,
ein
die Figuren. Nur als Hip-Hop-Version der 2000er.
Ich glaube, das ist einfach schlimme deutsche Comedy. Egal, wirklich.
Ja.
Der Film ist insgesamt sehr gut. Wollen wir es ihm mal nicht vorwerfen, dass sie damals die dumme Idee hatten. Also ich finde sogar, Jean Pütz fällt gar nicht weiter auf. Ist halt, das ist okay. Ansonsten, wenn du nicht weißt, dass es Jean Pütz ist, dann ist sie auch super Wumpe. Eigentlich genau wie bei Erkan und Stefan. Ich finde es nur so ein bisschen so im Nachhinein für so das Erbe dieses Films, weil der so unzeitlos dadurch wirkt, weißt du, wenn du dann immer wieder... Das wäre ja sonst ein Film, der würde in 10 Jahren noch genauso funktionieren wie heute. Aber diese beiden Sachen, weißt du, also aus der Zeit ist der.
Ja, genau. Wir sind ja jetzt gerade auf die Diskussion wegen der Dialekte gekommen. Und die Dialekte ist ja nur eine Art, Humor zu vermitteln in dem Film, die ich aber sehr schön fand und wie gesagt normalerweise nicht so galant finde, aber dem Film wirklich schön umgesetzt. Ich fand das insgesamt einen sehr lustigen Film. Das liegt natürlich daran, dass die Charaktere sehr schön geschrieben sind, vor allem dann auch Dori. Und die hat ja nachher auch noch einen eigenen Film bekommen, den zumindest du gesehen hast, richtig?
Ja, das kann ich empfehlen. Ich weiß nichts mehr, was im Film passiert ist, außer dass irgendwann ein Kind im Kino super doll geweint hat.
Oh nein.
Das ist meine einzige Erinnerung, fiel mir gerade auf, meine einzige Erinnerung an Findet Dory ist, dass ich im Kino saß und irgendwann ein Kind so richtig, richtig doll geweint hat und die Mutter das auch nicht mehr trösten konnte.
Oh nein.
Aber ich weiß, dass ich den, da habe ich gedacht, der ist nicht ganz so gut wie Findet Nemo, aber auch gut.
Ja, also die ist halt ein wahnsinnig starker Charakter. Die anderen Charaktere sind ja ein bisschen klischee-mäßiger als sie. Also alle Charaktere in dem Film sind Klischees. Das ist schon okay. aber das gefällt mir sehr gut, wie sie angelegt ist. Und da sind wir ja direkt auch bei einem der Grundthemen, und zwar, dass viele Fische in diesem Film oder viele Meeresbewohner tatsächlich Einschränkungen haben in irgendeiner Form und trotzdem aber ihr Leben sehr schön gestalten können oder einfach Teil von Sachen sein können. Zum Beispiel Dori, die ein ernsthaftes Problem mit ihrer mit ihrem Gehirn hat im Endeffekt.
Die hat halt Demenz.
Genau. Ich glaube, es ist keine richtige Demenz, so eher eine Amnesie. Also, dass man Sachen nur so und so lange speichert. Ich glaube, das ist eine Verletzung im Gehirn.
Funktionieren Amnesien so?
Es gibt unterschiedliche Amnesien. Okay.
Aber auch, ich hätte gedacht, dass man so immer wieder Dinge vergisst, dass das...
Ja, du kannst dann manchmal, wenn dein Gehirn zum Beispiel an der Stelle verletzt ist, wo du dein Kurzzeitgedächtnis hast oder dein Ultrakurzzeitgedächtnis, dann kannst du ja gar keine neuen Informationen speichern ins Langzeitgedächtnis. Dann bleibt alles, was bis zu dem Unfall passiert ist, beispielsweise.
Ist das nicht Quatsch, der sich für Memento ausgedacht wurde? Das gibt's doch nicht in echt.
Ich habe das Gefühl schon. Heißt das nicht retrograde Amnesie?
Ist retrograde Amnesie nicht genau das andere? Dass man sich an nichts mehr davor erinnern kann? Also wir müssen es jetzt an ihr nachgucken, ist ja wirklich egal. Dori kann sich halt nicht gut Sachen merken, auch wirklich schlecht, nicht nur nicht gut.
Du hast recht. Die retrograde Amnesie ist an das, wo man sich davor nicht erinnern kann. Aber ich glaube, es gibt halt auch die andere Form von Amnesie, dass du halt dann sind auf jeden Fall Störungen von des Gedächtnis.
Es ist ja auch egal, ob das jetzt Demenz oder Amnesie ist. Wir müssen jetzt hier keine psychologische Behandlung für Dori machen oder... Weiß gar nicht, medizinische, wie man es da behandelt, keine Ahnung.
Wir müssen auf jeden Fall keine Diagnose erstellen.
Ja, sondern einfach sagen. Und sie versucht ja trotzdem ihr Bestes, ihr Leben zu leben. Mhm. Nemo. Nemo selber hat eine Flosse, die zurückgebildet ist oder zurückgeblieben, wie würde man es nennen.
Genau. Man sieht auch, ich habe das Gefühl, man sieht am Anfang, dass sein Ei wohl beschädigt sein soll. Ja, das hat
so einen kleinen
Riss. Genau, und... Das heißt, das hat mich schon daran erinnert, dass man damit irgendwie sagen wollte, der wird halt damit geboren. Das ist dann ein Fehler während der Schwangerschaft sozusagen oder in dem Fall während des Eiprozesses. Ich denke, das ist
durch den Angriff passiert.
Genau, richtig. Das sind ja einfach Dinge, die passieren können. Ist ja egal, ob das dann erblich bedingt ist oder nicht. Das sind auf jeden Fall Formen von Behinderungen, die passieren können. Und ich glaube, es ist total schön, wenn Kinder, die oder generell, wenn Menschen sehen, die auch etwas haben von Geburt an, dass sie sehen, da werden auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen dann auch mal repräsentiert. In dem Fall ist es ja sogar so, dass es wirklich süß aufgezogen wird, weil die Flosse wird nämlich nicht einfach genannt, sondern sie wird Glücksflosse genannt.
Ja, es gibt auch in dem Aquarium, in das Nemo kommt, noch einen anderen Fisch, den Anführer quasi Kahn, der auch eine Flosse, die aber mehr aussieht, als wenn sie ihm verletzt wurde. Irgendwas zerfetzt.
Das wird aber gleichgestellt. Es wird sogar gesagt, so, ja, das hat mich auch noch nie von irgendwas abgehalten. Ja, es kann auch einfach mitten im Leben passieren, dass man eingeschränkt wird in irgendeiner Form. Und das ist auch okay.
Und als Nemo seinen neuen Schulfreunden das erste Mal seine Flosse zeigt, da zeigen sie auch alle so ein bisschen was bei ihnen nicht ganz funktioniert. Der kleine Tintenfisch hat oder Oktopus. Was ist es? Egal.
Weiß ich nicht.
Der hat auch einen zu kurzen Tentakel als alle anderen. Ich habe vergessen, was die anderen hat. Du kannst doch auswendig.
Der eine hat eine Wasserallergie.
Ach ja, stimmt.
Und ehrlich gesagt habe ich nicht verstanden, was der Schweizer Fisch hatte, weil ich kann nicht so gut Schweizer verstehen. Ja, genau. Und das ist total süß, weil die Flosse wird auf jeden Fall ein paar Mal genannt, dass er da nicht so gut schwimmen kann. Aber ehrlich gesagt sehen wir es nicht einmal im Film, dass das ein Problem ist. Das ist nur ein Problem für den Vater von Nemo, der durch natürlich wie Nemo auf die Welt gekommen ist, aber auch durch die Flosse extra vorsichtig ist.
Ja, und du hast gerade gesagt, die Charaktere sind alle Klischees. Ich sag ja immer, wenn die Charaktere alle Klischees sind und ich möchte das nicht zugeben, das sind Archetypen.
Ah.
Guter Trick, wenn man schlau klingen will. Und er ist ja, das ist so der Archetypus eines überbesorgten Elternteils.
Genau.
Und dann der Junge, der endlich mal was alleine versuchen will. Dori ist der Fisch, der Anschluss sucht.
Ist auch schön, es vielleicht besser Archetyp zu nennen, denn alle diese Archetypen haben ja eine Progression im Film und machen eine Charakterentwicklung durch. Und deswegen ist es auch schon vollkommen okay. Ich würde sagen, fast Nemo am wenigsten. Also er merkt so nachher, dass er wirklich auch sich durchsetzen kann. Aber ehrlich gesagt hat er das schon relativ am Anfang des Films auch gezeigt. Er ist nur noch nicht ganz so selbstbewusst wie am Ende des Films.
Eigentlich muss man ehrlicherweise sagen, es geht in dem Film mehr um Marlin als um Nemo.
Ja, definitiv. Der ist die Hauptfigur. Marlin ist die Hauptfigur, ja. Nemo ist ja auch, also klar, es wird immer zwischengeschaltet zum Aquarium, aber macht ja gar nicht diese ganze Reise durch im Meer, wie Marlin das macht. Mhm. Vielleicht können wir, du hast am Anfang einmal erwähnt, dass die angegriffen werden. Hattest du auch gesagt, dass dabei, also sie hatten, seine Frau und er hatten ganz viele Eier, über 400, und dass aber tatsächlich nur dieses eine angebrochene Ei dann übrig bleibt, aus dem Nemo schlüpft. Das hattest du gesagt. Ja. Okay, Entschuldigung für die Wiederholung.
Und was man dann, ich dachte, worauf du jetzt zu sprechen kommen wolltest, Marlin hatte ursprünglich geplant, die Männchen alle Marlin Junior zu nennen und die Weibchen alle Cora Junior, so hieß seine Frau nämlich. Und seine Frau wollte, aber fand den Namen Nemo schön. Und dann hat er den einzigen verbliebenen Sohn trotzdem Nemo genannt. Das fand ich eine schöne Kleinigkeit.
Apropos, jetzt hast du gesagt, die männlichen und die weiblichen Clownfische.
Ach, da wollte ich später Geralt, noch drauf kommen.
Da muss doch eigentlich noch ein Seitenkommentar von dir zu kommen.
Bei Clownfischen ist es so tatsächlich, das habe ich irgendwann mal gelesen, dass immer das in einem Schwarm Clownfische ist das Anführertierchen immer das eine Weibchen und alles andere sind Männchen. Und wenn dieses stärkste Tier stirbt oder was auch immer abhanden kommt, dann wird das nächst ranghöhere Tierchen dann ein Weibchen. Also wir müssen davon ausgehen, dass Marlin eigentlich Marlina heißen müsste.
Doppelt gut eigentlich, dass Bruce dann von einer Drag Queen gesprochen wird. Ja, diesen wunderschönen Fakt und Ähnlichen bekommt man, wenn man mit Geralt mal in ein Aquarium geht oder auch einfach nur irgendwas Orange-Weißes sieht. Allerdings haben, das war auch eine Sache, da war meine Schwester noch nicht in einem Aquarium, passenderweise. Geht die Folge heute wohl auch über meine Schwester. Dann haben wir gedacht, ob das nicht Bullshit ist und haben die gefragt und die Aquariumsmeeresbiologin, die Anwesende, war total stolz, dass wir diesen Fakt kannten und hat uns darüber hinaus auch noch andere Fische gezeigt und andere Fischfakten genannt. Und wir hatten dann ein ungefähr 90-minütiges Gespräch mit unnützen Fischfakten. Ich kann euch also auch noch sagen, in einer Anfangsszene, um einen anderen Fischfakt zu bringen, schwimmt die Klasse auf eine Scholle und die Scholle und wirbelt die Scholle so auf und die Scholle will, also ist dann wohl so eine griesgrämige ältere Dame, will so hochschwimmen und fragt sich, wer war das denn und sucht die und zwar hinter ihren unten, also Schollen liegen ja auf dem Boden und haben ein unten und ein oben. Und dann schwimmt sie hoch und dann sind die hinter dem unten versteckt. Das funktioniert, das ist aber eigentlich ihre linke Seite.
Also das ist einfach nur sagen, dass Schollen ihre beiden Augen auf einer Seite haben, weil das kann ja jeder sehen.
Aber man denkt doch immer, sie haben sie beide oben. Aber das ist nicht so. Doch, man denkt doch, dass oben von der Scholle.
Dachtest du, das sind Rochen?
In der Art, ja, natürlich. Okay. Und oben sind beide Augen. Aber nein, am Anfang ist das, was unten liegt, ist einfach nur eine Seite der Scholle und das Auge. Nein, ich bin so aufgeregt.
Ja, du musst dich ein bisschen beruhigen.
Wächst herüber, dass die Scholle irgendwann am Anfang ihres Lebens entscheidet sich quasi für eine Seite, kippt um. Die Seite wird dann zur unteren Seite und dann wächst das Auge einmal von der Mitte von der einen Seite so rüber zur anderen Seite. Das ist doch ein interessanter Fischfan.
Ja, das ist okay. Also, dass das im Laufe des Lebens passiert, wusste ich nicht.
Ja, die kommen nicht einfach als hier Links- oder Rechtsseite auf die Welt.
Okay.
Es ist einfach, es ist nicht ganz klar, warum sie sich für eine Seite entscheiden, aber sie tun es irgendwann. Ich weiß nicht, also, ich fand das sehr interessant. Okay, dann lass uns mal weiter über den Archetyp des besorgten Vaters sprechen.
Was willst du denn, dass ich jetzt noch zur Scholle sage?
Du? Ich dachte, du hast vielleicht noch andere interessante Fischfacts.
Nee, tut mir leid, war noch nie der allergrößte Fischfan.
Aber ja, gut, das mit dem Clownsfisch ist ja schon einfach ein sehr interessanter Fakt.
Ich habe mir das wahrscheinlich auch nur gemerkt wegen Findet Nemo, weil ich das deswegen immer so witzig fand.
Weil Marlin eigentlich zur Frau werden müsste, sobald seine Frau stirbt.
Ich verstehe aber, dass das vielleicht
ein bisschen merkwürdig gewesen
wäre. Ja, einfach unnötig zu erklären. Es ist ja auch egal. Also
auf jeden Fall ist er der
Archetyp. Wäre natürlich eine schöne Gelegenheit gewesen, einen Transcharakter einzubauen, aber gut.
Definitiv. Er ist auf jeden Fall der Archetyp des besorgten Vaters. Er sagt direkt am Anfang nämlich zum Beispiel, als er das Ei noch in Händen hält, ich verspreche, dass dir niemals etwas passiert. Und mir ist direkt das Gleiche eingefallen, was Dori später im Film zu diesem Zitat einfällt. Und zwar, wow, was für ein langweiliges Leben. Und das sagt sie ja dann auch. Aber das kannst du doch nicht sagen, dann passiert ihm ja nie etwas. Das wäre doch blöd für den kleinen Chibo. Fand ich auch einen lustigen Gag, weil sie sich nämlich nie den Namen merken kann von Nemo. Und damit hat sie...
Ich meine, das ist Sergio.
Silvio so hat sie auch irgendwann gesagt. Das ist der kleine Silvio, den sie vermisst. Das Ende, glaube ich, immer auf O. Das ist das Einzige, was passiert. Im Prinzip ist es ja dann eigentlich nur, darum geht's halt so ein bisschen den ganzen Film. Er kann halt nicht locker lassen, er kann ihm auch nicht vertrauen. Nemo sagt häufiger auch sowas wie, komm, also sowohl Dori als auch Nemo sagen halt so, komm, vertrau mir mal, dass ich das auch schaffe und dass ich das kann. Er ist aber so ganz in seinem Beschützerinstinkt gefangen und fragt dann auch zum Beispiel die Schildkröte, ja, wie, also weil die Schildkröte lässt zum Beispiel ihren Sohn einmal los und sagt so, hey, mal gucken, ob er es schafft, bevor ich jetzt da helfe. Und dann sagt er so, ja, aber woher weißt du denn, dass die Kleinen soweit sind, also die Kinder. Und die Schildkröte sagt ja, eigentlich weißt du es nie, aber ja gut, wenn sie denken, dass sie es wissen, dann weißt du es auch irgendwann. Also gibt keine so richtige Antwort, weil es gibt halt auch keine richtige Antwort darauf. Also man weiß nicht, wann man an welchen Punkten sein Kind loslässt in der Entwicklung und wann eben nicht.
Und eigentlich muss ja Marlin, eigentlich bevor er das schaffen kann, loszulassen, muss er eigentlich erstmal schaffen, selber mutiger zu werden. Das ist ja im Prinzip der Film. Er erlebt ein Abenteuer, wird quasi auch zu einer Legende des Meeres durch das, was er alles erlebt hat. Was natürlich, wie so Legenden sind, in der einen Szene, die du schon beschrieben hast, durch so Weitererzählen immer noch ein bisschen mehr aufgebauscht wird. Und dann schafft er, als er selber mutiger wird, zu erkennen, wenn ich das kann, dann kann das vielleicht auch mein Sohn. Und ich muss das einfach zulassen.
Ja, darüber hinaus ist natürlich einfach tatsächlich eine spannende Frage für alle Eltern, die den Film mitgucken, weil das sind ja einfach Fragen, die man sich ab einem bestimmten Punkt stellen muss. Also wie viel Freiraum gebe ich auch und was bedeutet das auch, Freiraum zu geben? Am Ende sehen wir dann aber auch, dass Freiraum insgesamt die beiden glücklicher macht, auch in ihrer Beziehung zueinander. Also dass die Beziehung tatsächlich eher enger wird, als dass sie weiter auseinander driftet, wovor Marlin vielleicht auch Angst hat, eine Zeit lang.
Ja.
Ist eine schöne Geschichte. Also es ist jetzt auch nicht schwierig. Ist jetzt
auch nicht tief.
Erzählt und nicht super tief, weil es wird, wie gesagt, das waren alles Zitate, was ich gesagt habe, ist ziemlich on the nose. Aber das ist ja trotzdem eigentlich eine schöne Geschichte, die da erzählt wird.
Und gleichzeitig halt auch, was mir im Laufe des Films schon aufgefallen ist, was Dori aber später nochmal explizit erwähnt, dadurch, dass sie jetzt quasi einen Bezugspunkt hat, nämlich Marlin, kann sie sich immer besser Sachen merken. Also, dass ihr das einfach in ihrer Einschränkung hilft, Leute zu haben, die bei ihr sind, die gar nicht viel tun. Der macht jetzt keine Gedächtnisübungen mit ihr oder irgendwas. Er ist einfach da und dadurch schafft sie es sich eigentlich relativ gut, Sachen zu merken. Es gibt ja noch einmal diesen sehr tiefen Punkt, so einen Verzweiflungspunkt kurz vor dem Ende, den gibt's ja oft, wo sie das ja auch trennen und da vergisst sie ja sofort auch wieder alles.
Ja, da ist sie auch ziemlich verzweifelt. Das ist schon auch bitter mit anzugucken, ehrlich gesagt. Aber das, wie du schon sagst, dann gibt's ja häufig, das ist ja dieser Point of No Return. Also wenn man denkt, die Geschichte, jetzt ist alles so schlimm, es kann niemals wieder besser werden.
Oder der All is Lost Moment auch.
Ja, genau, ja. Und da denkt man auch, All is Lost für Dori und ihre Einschränkungen dann in dem Fall auch.
Es gibt nämlich eine Szene, wo Marlin und Dori tatsächlich von einem Pelikan in die Zahnarztpraxis geflogen werden und Nemo sehen, der sich gerade tot stellt und ihn deswegen für tot halten. Er stellt sich aber nur tot, damit er im Klo runtergespült wird. Der schlaue Kleine. Und ja, dann kommt es eben zu dieser Szene, wo Dori Marlin das sagt, dass sie das nicht mehr will, dass sie ihn nicht mehr vergessen will, dass sie will, dass sie sich wieder Dinge besser merken kann, dass es ihr besser mit ihm geht. Und Marlin sagt dann einfach zu ihr, ich kann das verstehen, Dori, aber ich will vergessen. Super traurig auch.
Es ist wirklich eine traurige Szene. Ja, das ist eine nicht so schöne Szene. Es gibt
aber ich finde das eigentlich eine schöne
Szene. Ja, natürlich, klar. Also vor allem, wenn man Marlin auch noch mehr Zeit gelassen hätte, wäre er wahrscheinlich selber auch irgendwann darauf gekommen, dass das nicht, dass das nicht der Weg ist, sozusagen. Das müssen wir aber gar nicht mehr mitgehen, weil da ist der Film schon relativ am Ende und das wird dann anders aufgelöst.
Ja.
Es gibt noch ein paar andere Szenen, die bestimmt nicht so einfach sind für Kinder. Es gibt so ein paar gruselige Szenen, finde ich, in dem Film. Vielleicht sprechen wir die kurz an.
Den Tiefseefisch meinst du, ne?
Ja, genau. Und ich finde auch die Quallenszene, zumindest ein bisschen...
Die finde ich eher dramatisch als genau, gruselig.
Genau, richtig.
Also es gibt einmal, ich habe ja am Anfang gesagt, sie schwimmen in die Tiefsee, weil sie eine Taucherbrille suchen, wo die Adresse von dem Taucher eben draufsteht, der Nemo gefangen hat. Und sie finden die Brille aber nicht und irgendwann geht so ein Licht an, von dem sie auch so leicht hypnotisiert werden. Und dann ist es dieses Klischeebild von so einem Tiefseefisch mit 52 Millionen Zähnen, so einer Lampe, die vorne dran hängt, ganz weißen Augen ohne Pupillen. Die ist echt, weil es halt immer dunkel wird und dann immer nur direkt die Leuchte in das gruselige Gesicht von diesem Monsterfisch reingeht.
Da muss man vielleicht dann doch jemanden mal kurz trösten. Weil du noch meintest, manchmal weint dann einfach jemand und kann nicht aufhören zu weinen.
Nee, aber als das Kind den findet, Dori gemeint hat, das war mehr so ein Moment wie so ein Nein, Dori, ich will vergessen Moment.
Also okay.
So einen gibt es nämlich auf jeden Fall in findet Dori auch. Und ich weiß, dass dieser Moment, wo wirklich alles ganz schlimm schien und es könnte nie wieder gut werden. Und wir als Erwachsene, wir wissen ja so, ja, und gleich wird alles wieder gut. Gib mal 2 Minuten. Aber dieses Kind hat sich auch nach diesen 2 Minuten nicht mehr erholt. Also das war nicht so einer.
Okay.
Das ist mehr so ein Moment, wo du dann kurz mal wahrscheinlich ein Kind am Arm hängen hast.
Es wird auch an anderen Stellen noch relativ spannend für Kinder. Zum Beispiel, wenn der Hai dann doch, also die Haie sind eigentlich, die sie treffen, sind vegetarisch und wollen auch die Freunde sein von denen. Aber dann stößt sich Dori die Nase und hat Nasenbluten. Und dann riecht der weiße Hai, riecht dann halt das Blut und kriegt dann schwarze Augen und will die dann fressen. Also so oder sie werden einmal von einem Blauwal geschluckt, dann sind die in den Blauwal gefangen. Es gibt schon noch ein paar Momente, die vielleicht nicht gruselig sind, aber zumindest auch spannend
oder
sind.
Oder eben halt auch, als sie in ein Quallenfeld geraten und Dori tatsächlich hängen bleibt, also geschockt wird und Marlin sie da raustragen muss und sie tatsächlich danach dann beide ohnmächtig werden. Das sind natürlich schon dramatische Momente.
Genau.
Aber ich finde, die halten sich in Grenzen.
Das stimmt.
Ich muss auch sagen, dass die Haie Vegetarier sind, das finde ich ganz toll, weil gerade für einen Film von Anfang der 2000er, wo man sich hauptsächlich über Vegetarier sehr lustig gemacht hat, finde ich, dass das total ernst genommen wird. Es wird ja ein bisschen, der Gag ist, dass sie ein bisschen das so behandeln, wie als wenn die ein anonymes Alkoholiker-Treffen hätten und so. Mein Name ist Bruce und ich habe seit 3 Wochen keinen Fisch mehr gefressen und dann klatschen alle. Genau. Aber ich finde, dass das ansonsten gar nicht so groß lächerlich gemacht wird, sondern durchaus als noble Geste angenommen wird. Was natürlich Quatsch ist, Haie müssen Fische fressen, sorry.
Ja, aber du hast schon recht. Es wird ja auch tatsächlich in dem Film auch nochmal generell sich Gedanken gemacht über Tierhaltung. Also allein durch die ganzen Aquariumszenen und ja auch die kleine Nichte von dem Zahnarzt. Also der Zahnarzt, der am Anfang Nemo halt gefangen genommen hat, dann auch übrigens behauptet, er hätte den quasi vor dem Ertrinken gerettet oder sowas, also sowas richtig Dummes, und deswegen mitgenommen und jetzt in sein Aquarium gesteckt. Das ist ein Zahnarzt und der hat eine kleine Nichte und die soll Nemo dann als Geschenk bekommen, aber die anderen Aquariumsfische weisen ihn schon direkt darauf hin, das ist keine gute Tierbesitzerin, denn der letzte Fisch, den sie mitnehmen sollte, der schwamm relativ schnell mit dem Bauch nach oben dann.
Den hat sie in der kleinen Plastiktüte zu Tode geschüttelt.
Richtig. Mal, aber in diesen Szenen und in den Szenen davor wird schon relativ klar, vielleicht gehören sowieso Wildfänge nicht in Aquarien und Aquariumshaltung ist vielleicht sowieso nicht das Beste. So,
der Anführer der Aquariumsbande, wie ich sie jetzt einfach mal taufe, ja. Khan, sagt ja auch, Fische gehören nicht in Aquarien, Fische gehören ins Meer.
Und er ist ja ein Wildfang aus dem Meer auch. Vermutlich hat er sogar seine Wunden aus diesem Fang. Also das kann man zumindest.
Können wir annehmen vielleicht.
Ja. Die anderen Fische hängen auch immer, also sie freuen sich immer sehr über Nachrichten von außen. Sie wollen auch immer alles mitbekommen, was passiert. Sobald Nemo reinkommt, soll er denen alles erzählen, was passiert. Und sie träumen so ein bisschen vom Meer. Haben auch schon mehrere Fluchtversuche hinter sich aus dem Aquarium. Das heißt, es wird auch gezeigt, ja, ein Aquarium ist einfach nicht der Ort. Plus, man kann es so Aquariumsfischen natürlich noch ein bisschen schwieriger machen, als man es denen sowieso macht, indem man zum Beispiel gegen die Scheibe klopft. Das wird auch einmal gezeigt, dass es halt ein totales Problem ist.
Ja, und es wird sogar sehr direkt gezeigt, weil der Seestern, der auch mit dem Aquarium ist, der klebt quasi an der Scheibe, weil er gerne dem Zahnarzt zuguckt, oder sie, Entschuldigung. Mhm. Und sie klopft halt so lang dagegen die Nichte, bis der Seestern Bella, heißt sie, glaube ich, abfällt. Also es wird sehr, sehr direkt gezeigt, gegen Scheibe klopfen ist doof. Nicht nur, indem die Fische sagen, dass sie das nervt und das sehr laut ist im Aquarium, sondern auch, dass sie akut hinfällt.
Genau. Das ist einer der Sachen, die der Film tatsächlich sehr gut macht. Der hat ja 2003 also auch dazu geführt, dass man halt auch mal darüber gesprochen hat, dass Fische ja auch Tiere sind. Ich weiß nicht warum, aber du hast ja auch gerade schon den Vegetarismus angesprochen. Es gibt irgendwie auch viele Leute, die sagen so, ja, ich esse kein Fleisch mehr, aber Fisch esse ich noch. Und dann kriegt man häufig tatsächlich als Begründung, ja, weil das sind halt Fische, ne?
Ich kenne als Begründung mehr, dass das ja dann keine Massentierhaltung ist, aber Fischfang ist, finde ich, kaum besser.
Es ist nicht nur kaum besser, tatsächlich behaupten ja manche, dass man Fischfang im Gegensatz zu anderen Tieren wirklich nicht ohne, dass die Fische Schmerzen erleiden können, überhaupt machen kann. Die meisten kennen vielleicht das Buch Tiere essen von Jonathan Safran Foer. Und da hatte ich auch gerade noch mal reingeguckt. Und das liegt...
Ich habe eine kurze... Ist der Deutscher? Nee, oder?
Ich glaube, der hat eine jüdische...
Der heißt nicht Jonathan, der heißt wirklich Jonathan? Ich weiß es wirklich.
Nein, der heißt Jonathan.
Okay, ich frage nur, weil
das, ja, ich habe noch nie jemanden das so... Ich habe
das noch nie so aussprechen gehört.
Deswegen. Nein, der ist Amerikaner.
Okay.
Nein, ich habe es komplett falsch ausgesprochen, sorry. Der hat auf jeden Fall gesagt, um das zu zitieren, kein Fisch stirbt einen guten Tod, nicht ein einziger. Man muss nicht fragen, ob der Fisch, den man gerade auf dem Teller hat, wohl gelitten hat. Er hat auf jeden Fall. Er begründet es halt damit, dass sowohl die Massentierhaltung von Fischen, die gibt es ja, bestialisch ist, als auch der Fischfang. Und der Fischfang ist halt meistens mit einem teilweise stundenlangen Kampf unter Wasser begleitet, wenn zumindest bei diesen Schleppnetzen und Langleinenfischen, die werden ja sehr lange hinter dem Boot auch hergezogen noch, und einem minutenlangen Todeskampf meistens noch auf dem Deck selbst, der bis zu 14 Minuten sich hinziehen kann. Also 14 Minuten sind die teilweise im Leidensprozess. Er hat noch an einer anderen Stelle geschrieben, dass wir bedenken sollten, dass Fische die kleinsten Veränderungen des Wasserdrucks wahrnehmen und erkennen und unterschiedliche chemische Stoffe, die andere Meerestiere absondern und bemerken können. Und sie reagieren auf Geräusche, die bis zu 19 Kilometer von ihnen entfernt entstanden sind. Das heißt, an dem Zitat sieht man ja so ein bisschen, wie sensibel Fische eigentlich sein können. Und das dann natürlich sowohl, also diese ganzen Szenen in Nemo haben mich so ein bisschen daran erinnert, ne? Dieses gegen die Scheibe klopfen bei einem Tier, was Geräusche 19 Kilometer entfernt wahrnehmen kann. Das muss ja dann halt bestialisch sein. Oder auch, dass die wirklich die unterschiedlichsten, also nur die winzigsten Veränderungen von Wasserdruck wahrnehmen können. Führt übrigens auch häufig dazu, dass wenn die mit so Netzen nach oben gezogen werden, schon an dem, jetzt wird's ein bisschen unappetitlich.
Ja, aber...
denen die Augen rausquellen wegen des, okay. Weil die mit der Druckveränderung nicht klarkommen. Und es gibt ja auch eine Szene, wo die mit so einem Netz in Findet Nemo aus dem Wasser gezogen werden. Und da sieht man sehr deutlich die Panik, die Fische auch haben. Also ich finde, das ist gut gemacht. Ja. Das ist relativ am Ende.
Das ist ja auch der Moment, wo Nemo dann helfen will und sagt, und Marlin auch schafft, ihn zu lösen, weil er sagt, ich muss nur die Fische dazu kriegen, alle in eine Richtung zu schwimmen, die es dann ja auch schaffen, sich zu befreien. Das fand ich eine sehr befriedigende Szene, muss ich sagen.
Auf jeden Fall. Und ich möchte es, glaube ich, nochmal vorlesen, was passiert mit Fischen, die nach oben gehievt werden mit so einem Netz. Wer nicht will, der skippt kurz. Die werden dann aus dem tiefen Wasser nach oben gehievt, was einen schmerzhaften Druckabfall mit sich bringt, der den Tieren manchmal die Augen aus dem Kopf springen oder die inneren Organe aus dem Mund dringen lässt. Ich finde, dass solche Dinge auch mitbedacht werden sollten. Und ich finde, dass der Film das natürlich auf nicht diese Art und Weise zeigt, aber zumindest emotionalisiert für Fische. Und ich hatte das Gefühl, dass das vorher nie so richtig passiert ist. Weil Fische haben halt dieses Betongesicht, ne? Die, weiß ich nicht, da machen die keine Geräusche.
Ja.
die zappeln zwar ein bisschen, aber noch nicht mal dann machen die Geräusche. Das ist nicht.
Es gibt ja auch, wie wir festgestellt haben, so das relativ selten als Charaktere für Kinderfilme. Kommt einfach ja, echt nicht so genau. oft vor.
Wir haben ja jetzt die zwei Filme.
Gut, gefunden. Es gibt noch ein paar mehr für Fische, ja. insgesamt für Haie halt nicht.
Ja, also. Genau. Ich denke, das macht auf jeden Fall deutlich, dass Findet Nemo damals auch ein wichtiger Film war. Ich fürchte, der ist damals nach hinten losgegangen, weil ich habe gehört, danach wollten super viele Leute Clownfische tatsächlich ja. haben. Und sehr viele Leute haben ihre Fische das Klo runtergespült, Kinder vor allem. Weil nämlich in dem Film gesagt wird, jeder Abfluss führt ins Meer. Das ist falsch.
Und der Film zeigt ja sogar, dass das nicht stimmt.
Ja, aber trotzdem.
Das ist ja mehr ein Zufall, dass Nemo trotzdem in den Ozean kommt.
Aber ich kann das schon nachvollziehen, dass wenn man den Film als Kind sieht, dass man dann vielleicht denkt, ach, das ist jetzt mal eine gute Idee.
Ja, ich glaube, über die Ethik von Fischfang denkt man auch heute anders als vor fast 20 Jahren. Muss ja. man fairerweise, glaube ich, dazu sagen.
Die Ethik von Fischhaltung glaube ich immer noch nicht so sehr, ehrlicherweise.
Ja, wahrscheinlich nicht. Aber gut, das werden wir jetzt auch nicht ändern.
Nö, das...
Ich glaube, wir haben auch jetzt genug über so deprimierende Themen geredet genau. und können wieder zu schönen Sachen kommen.
Entschuldigung, dass ich immer über diese deprimierenden Themen reden
möchte. So meine ich es auch gar nicht, aber es war jetzt halt wirklich, also ja, das halt mit den Innereien schön. Ist jetzt ja, wirklich ja nicht angenehm.
Das ist halt, definitiv nicht.
Ich muss noch zwei Sachen erwähnen, die ich super fand.
Ja.
Als nämlich die Marlin Nemo zur Schule bringt, zum ersten Schultag.
Mhm.
Die ganzen Fische, die ihre Kinder zur Schule bringen, sind alles Väter.
Oh ja.
Tippitoppi.
Ja.
Ich glaube so, da habe ich darüber gedacht, oh, positive Vaterdarstellung in Filmen. So, aber das passiert in Filmen eigentlich gar nicht so selten. Vielleicht unterschätzen Filme sogar dann häufig die Mutterrolle. Ich fand es trotzdem gut. Ich fand es schön zu sehen,
ja.
dass die Männer alle so die Care-Arbeit dann gemacht haben in dem Fall.
Der Lehrer war ja auch, also das war ein Lehrer.
Ja.
Genau.
Und ich mochte sehr, da so jetzt was persönlich von mir, weil ich mag die Stimme so gern, von Nils dem Pelikan, der wurde von Thomas Fritsch gesprochen. Ich finde, der hat eine tolle Erzählerstimme. Der hat auch lange die 3-Fragezeichen-Erzähler gemacht. Und die Pro7-Märchenstunde hat der gelesen.
Ah, okay. Ich bin ja ein ganz krasser 3-Fragezeichen-Fan. Ich habe immer versucht, wenn Nils gesprochen hat, das rauszuhören. Ich habe es nicht gehört. Entweder ist er halt wahnsinnig guter Synchronsprecher und kann halt verschiedene Arten von Stimmen machen.
Spricht der wirklich genau gleich.
Wirklich? Weil, also ich meine, ich kann das manchmal auch nicht hören, weil ich so tief in den Charakteren drin bin. Also als mir jemand zum Beispiel gesagt hat, dass bei den 3 Fragezeichen Morton und Skinner einfach die gleiche Synchronstimme haben.
Da habe ich aber auch lang für gebraucht.
Wow. Das,
aber also, dann wow. hört man es auch, finde ich.
Ja, danach, klar, wenn man es weiß. Aber jetzt bei dem Sprecher habe ich es nicht gehört. Ich finde generell, außer die paar Nebencasts, das war ja, glaube ich, also ist die Synchro gut? Das war ja zum Beispiel die erste größere Synchronrolle, die auch Anke Engelke bekommen hat. Und jetzt gehört die ja zu den bekannteren Synchronstimmen in Deutschland auch. Also auch für den Synchronbereich wirklich.
Ja, auch dann irgendwann Marge Simpson übernommen, als genau. sie als Sprecherin gestorben ist.
Und das haben wir ja nach kurzem...
Dafür unberechtigterweise sehr viel Hate abbekommen.
Ja, macht das aber einfach auch. Nur, weil das jemand anders war.
Ja.
Also das hat gereicht. Und dann waren alle dran gewöhnt und so. Und dabei wird das wirklich gelobt, wie sie das macht. Ich gucke keine Simpsons, aber ich habe mal das Original gesehen und sie gehört und dachte, hä, warum beschweren sich
das
Leute?
Das Ding ist, ich kann es dir erklären. Die Simpsons, wie die ursprünglich synchronisiert wurden, das hat halt mit dem Original, mit der Sprechweise nicht viel zu tun. Und ich weiß nicht, Elisabeth Volkmann hieß die alte, glaube ich. Das mag sein, dass ich mich irre. Die hat halt Marge Simpson eigen interpretiert. Und als dann Anke Engelke übernommen hat, weil die alte Sprecherin gestorben ist, da haben die jemanden gesucht, der das möglichst nah am Original dran macht. Und das war dann natürlich eine große Veränderung. Aber da kann Anke Engelke ja nichts für, ja. dass die so jemanden gesucht haben. Und die spricht wirklich sehr nah an der amerikanischen Sprecherin.
Das ist wirklich krass nah. Und ich fand die Stimme vorher auch gut. Und ich finde es auch in Ordnung, dass dass man sagt, so man will es entweder wie das Original oder man will eine komplette Neuinterpretation. Ich finde beides in Ordnung. Anscheinend ist die Übergangszeit aber dann ein bisschen schwierig für manche. Also, was wir damit sagen können, ist, die Synchro ist vollkommen in Ordnung. Die Witze sind gut umgesetzt.
Ich finde auch, das hätte ich schlimmer erwartet, dafür, dass der Film von 2003 ist, ist die Animation erstaunlich gut.
Ja, für 2003, ja.
Ich habe ein paar Mal gedacht, du hast am Anfang gesagt, boah, sieht das kacke aus.
Nee, ich habe gesagt, ich habe es viel besser in Erinnerung.
Aber ich habe es viel schlechter in Erinnerung.
Ja, aber guck mal, ich habe das ja 2003 30.000 Mal gesehen und 2003 war das ja das Nonplusultra an Animation.
Aber ich finde es auch jetzt noch voll guckbar. Also gerade bei den prominenten Figuren merkst du es echt kaum. Das Einzige, und ich hatte es ja in der Luca-Folge schon angesprochen, Pixar war früher richtig scheiße in Menschen. Aber die haben halt auch versucht, realistische Menschen zu machen. Und ich weiß, die Nichte auch mit der Zahnspange, die soll ja gruselig und hässlich und so weiter aussehen. Aber das ist ja wirklich unansehnlich hässlich. Da möchte man ja wirklich gar nicht hingucken. Und zwar gar nicht nur, weil die so aussehen soll, sondern weil es wirklich, wirklich kacke aussieht.
Es ist schon ganz gut, dass die Menschen nicht sehr häufig vorkommen.
Ja. Ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt sonst keine größeren Einbußen. Außer, dass ich finde, dass die Menschen kacke aussehen. Und dass die Möwen mich nerven. Das wären, glaube ich, meine schlimmsten Sachen. Hast du denn noch irgendwelche dollen Kritikpunkte?
Nö. Ich möchte nur sagen, Fische sind Freunde, kein Futter. Da bin ich ganz bei den Haien. Und die veganen Fischstäbchen von Edeka sind ganz fantastisch. Darf man Werbung machen?
Wir werden nicht bezahlt.
Es gibt das welche von so Aldi.
Probiert mal vegane Fischstäbchen. Manche sind ganz gut. Ja, sein genau. Ist doch einfach so. Ich hatte schon mal gesagt, der Film ist von 2003, 97 Minuten lang, der hat eine gute Länge, der ist spannend. Ich finde, der funktioniert immer noch von der Animation her. Auf Disney-DVDs kann ich ja direkt sagen, also auch auf Disney, auch auf Pixar, sind oft Kurzfilme in den Extras mit dabei. Nahezu fast immer. Ich gucke die gerne, weil manche von denen echte Perlen sind. Der Film, der auf der Findet Nemo DVD mit dabei ist, Knicknack, der ist fürchterlich, den könnt ihr euch schenken.
Schlecht. Er ist einfach nur schlecht. Ich kann das nicht anders sagen als das. Er ist auch sexistisch und das muss man erstmal schaffen.
Er ist von 1989 und sieht dementsprechend auch wirklich nicht gut aus.
Richtig, richtig schlecht. Es hat auch keinen Nostalgiewert. Nein. Einfach nein. Wegdrücken.
Ja. Man kann den Film im Disney Plus Abo kostenlos streamen. Ansonsten kann man den bei allen üblichen Portalen für 3 oder 4 Euro den üblichen Preis für die Portale jeweils auch in der Regel sich mieten und die DVD kriegst du hinterhergeschmissen. Die
jetzt kostet wirklich? Nichts.
Ja.
Weil Disney-DVDs sind doch immer so teuer.
Ja, Pixar in der Regel nicht. Und irgendwann haben die angefangen auch mal, dass die häufiger rausbringen. Und spätestens seit Disney Plus haben auch, glaube ich, viele Leute angefangen, ihre Sammlung zu verkaufen. Deswegen, also bei eBay gibt's den für 3 Euro sofort kaufen. Viele Auktionen stehen bei 1 Euro null Gebote. Jetzt gerade beim Gucken. Man kriegt den neu auf verschiedenen Portalen für unter 10 Euro. Auch auf Blu-ray, wenn man das denn möchte.
Jetzt, wo du sagst, habe ich den nämlich tatsächlich auch schon häufiger auf Flohmärkten gesehen. Im Gegensatz zu anderen Disney-Filmen.
Man muss die DVD jetzt nicht für den dabei liegenden Kurzfilm haben, im Gegensatz zu anderen Disney-Filmen, wo es das durchaus wert ist. Aber es kann auch nicht schaden. Ihr, Kerstin, bestätigt uns ja, dass es durchaus ein Film ist, den man mehrere Male gucken kann.
Ihr habt mich eingetintet.
Ich habe mir noch ein paar Filme überlegt, die vielleicht ganz gut dazu passen.
Ja.
Hast du noch welche oder soll ich direkt loslegen?
Ich hätte auf jeden Fall gesagt, dass Madagaskar dazu passt, weil da geht es auch um Tiere in Gefangenschaft und die gerne raus wollen.
Ja, okay.
Und deren Miteinander. Und das ist die gleiche Altersklasse und es geht auch nämlich gut für Jugendliche und für kleinere Kinder.
Stimmt. Ich hätte gesagt, Drachenzähmen leicht gemacht, weil da sowohl der Drache als auch später der Junge, Spoiler-Alarm, auch eine Behinderung haben.
Stimmt, ja. Oh ja, der hat ja quasi auch eine kleine Flosse, der Drache. Ja. Sozusagen.
Dann kann ich, wie gesagt, Findet Dory auf jeden Fall auch empfehlen. Der ist nicht so gut wie der erste. Irgendeine sehr dramatische Szene würde er gehabt haben. Fragt mich aber gerade nicht mehr.
Da, wo der kleine Junge geweint hat.
Es ist richtig verrückt. Das ist alles weg von diesem Film. Und der ist ja, das ist ja 5 Jahre her. Es ist richtig, keine Ahnung, was da los war.
Dann könnte man auch noch Zoomania empfehlen, weil da jemand.
Ich finde den Vibe ganz anders.
Ja, das stimmt. Aber die Häsin muss sich ja auch durchsetzen über ihre Eltern hinaus. Also die Eltern sind zum Beispiel auch so beschützende, behütende Eltern und wollen sie gerne da behalten und wollen nicht, dass die Polizistin wird. Und dann setzt sie sich durch und macht das trotzdem. Also da geht sie in die weite Welt hinaus, nicht die Eltern wie bei Findet Nemo.
Ich habe auch noch mich ein paar Mal an Oben erinnert gefühlt, auch von Pixar. Weil der alte Mann und der kleine Junge ja auch so ein ungewolltes Duo werden. Und stimmt. Die ja auch voneinander lernen, so wie Marlin und Dory. Außerdem an.
Und die treffen auch immer auf so verschiedene Punkte, die sie dann so erledigen, sozusagen.
Werden große Einwände von Kerstin kommen. Ich musste oft an Five Will der Mauswanderer denken und ich weiß, du hasst den Film.
Nee, ich hasse den nicht. Es ist nur einfach also, das ist ein ganz fantastischer Film, bla 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 bla. Aber wer guckt den denn freiwillig?
Ich mag den.
Ja, aber der ist so traurig. Ich muss die ganze Zeit durchholen. Von vorne bis hinten. Feivel. Ja, natürlich erinnert dich das daran, weil der Vater halt auch Feivel sucht. Das macht mich wahnsinnig. Und Findet Nemo, da weint man halt nicht die ganze Zeit durch. Hat man netterweise immer Dory dabei, ja, und stimmt. Dory macht einen Gag und dann kommt man wieder raus aus der Sache.
Das stimmt, das haben
Wo ist denn Dory in Feivel?
Dieser komische Katze.
Nee, die ist nicht gut genug. Ist einfach nicht Dory genug. Oh. Ja, guckt doch alle Feivel der Mauswanderer. Vielleicht nur einfach nicht mit euren Kindern, weil ihr verstört die einfach.
Ich kann nicht erklären, warum, aber ich finde irgendwie, der Gigant aus dem All hat auch, also nicht wegen thematischen Elementen, aber irgendwie so vom, wie die Story funktioniert.
Sehe ich jetzt nicht, aber okay.
Und ich habe mir noch aufgeschrieben, Melodie des Meeres.
Ja.
Weil da geht es ja auch, das ist ein bisschen mehr Legenden, es geht aber auch so um Meereslebewesen, so um Folklore ein bisschen. Und das ist ein Film, den ich sowieso empfehlen wollte, weil ich den sehr mag. Ansonsten hätte ich jetzt nichts mehr weiteres.
Nö.
Ja, aber das sind doch schon einige. Das sind einige, ja.
Ja, das muss doch reichen fürs Erste.
Dann würde ich noch sagen, wenn ihr uns folgen oder irgendwie erreichen wollt, könnt ihr uns finden unter @kifipodcast auf sowohl Instagram als auch auf Twitter. Oder ihr könnt uns eine Mail schreiben unter kifipodcast@gmx.de. Du sagst in der Regel an der Stelle noch was. Ich habe vergessen, was du sagst.
Ich wüsste nicht, dass das passiert, aber dann sage ich doch mal Tschüss.
Sagst du nicht immer, empfehlt uns bitte weiter oder so? Du hast dir so einen Spruch zurechtgelegt.
Echt? Und dann habe ich dir die letzte Mal immer das Gleiche gesagt? Okay. Ich könnte das so machen wie früher jemand, mit dem ich Kleinkunst gemacht habe und der immer gesagt hat, wenn ihr uns gut fandet, dann empfehlt es uns weiter. Und wenn ihr uns schlecht fandet, dann sagt einfach gar nichts. Das ist auch so ein Kleinkunstspruch, oder? Aber das könnt ihr ruhig trotzdem tun.
Ihr dürft uns natürlich auch empfehlen, wenn ihr uns schlecht fandet.
Okay, jetzt besser sagen wir Tschüss, ja. Ist auch schon spät.
Alles klar, tschüss.
Tschüss.
Hallo, Gerald nochmal aus dem Schnittraum hier. Kennt ihr ja schon von der letzten Folge. Zwei Dinge, die ich noch sagen muss. Erstmal, Entschuldigung, Kerstin, ich hatte dir versprochen, den Soundbite, wo eine der Pelikane sich über einen anderen Pelikan namens Gerald lustig macht, hier reinzuschneiden. Ich finde den aber nicht. Es ist spät und wir fahren morgen in Urlaub. Und damit sind wir bei Punkt 2. Wir sind im Urlaub und deswegen kann ich jetzt an der Stelle schon mal ankündigen, weil wir das leider vergessen haben, selber zu machen. Nächste Woche wird es keine Folge geben. In 2 Wochen dann sehr wahrscheinlich wieder. Aber wir haben ja eh schon mal gesagt, wir wollen das 2-wöchentlich machen. Aber jetzt, wo feststeht, nächste Woche kommt keiner, dachte ich, können wir es auch einfach direkt einmal sagen und euch dann hoffentlich alle in 2 Wochen wiedersehen. Dann jetzt aber wirklich. Tschüss.